dümmere Linke hat es noch nie gegeben. Die Zeitenwende hat vor einem Jahr in Davos stattgefunden mit der Rede von Javier Milei.
Frei heraus, der A21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 8. Folge unseres R21-Podcasts. Bei Frei heraus erwarten Sie regelmäßig spannende Gespräche mit Gästen, die Klartext reden. Mit Substanz und Mut zur eigenen Meinung. Nicht woke, aber hellwach. Und heute ist Ulf Poschardt bei mir zu Gast. Ulf Poschardt war früher Chefredakteur und ist seit diesem Jahr Herausgeber der Weltgruppe. Und er ist Autor des Buches Shitbürgertum, über das ich heute mit ihm sprechen möchte. Davor aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar veröffentlicht unsere Denkfabrik regelmäßig Positionspapiere zu verschiedenen Themen, die sogenannten Eckpfeiler bürgerlicher Politik. Und das neueste Papier aus dieser Reihe ist Ende Januar erschienen, nämlich der von Nils Hesse verfasste Eckpfeiler einer bürgerlichen Wirtschaftspolitik.
Die aktionistische, kleinteilige und dirigistische Wirtschaftspolitik der letzten Jahre ist gescheitert. Sie beruht auf der Anmaßung von Wissen und führt zu Fehlanreizen und zur politischen Einflussnahme von Einzelinteressen auf Kosten der Allgemeinheit. Eine bürgerliche Wirtschaftspolitik löst alle drei Probleme interventionistischer Wirtschaftspolitik, indem sie erstens nur die Spielregeln, nicht aber das Spielergebnis bestimmt. Zweitens den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren und Entmachtungsinstrument durchsetzt und drittens auf Vertrauen und Werte in gewachsenen, anpassungsfähigen Institutionen setzt.
Das gesamte Papier sowie alle bisherigen Eckpfeiler bürgerlicher Politik finden Sie auf unserer Website www.denkfabrik-r21.de. Und jetzt ist er bei mir. Herzlich willkommen, lieber Ulf Poschardt.
Guten Tag.
Herr Poschardt, Sie haben ein Buch geschrieben und es scheint ein gefährliches Buch zu sein, weil Ihr Verlag hat Sie gecancelt, habe ich gelesen. Wie kam es dazu?
Ich glaube, Cancel ist ein viel zu heroisches Wort für jene Art von Angst und Feigheit, die es mittlerweile im Verlagswesen und im deutschen Buchhandel und im deutschen Kulturbetrieb gibt, nämlich die sogenannte Kontaktschuld oder die Angst vor einer Meinung, die von falscher Seite Applaus bekommt oder noch schlimmer, die in Frage stellt, was in dem Verlags- und Kulturmilieu gewissermaßen als heiliger Gral der moralischen Identität gilt. Und dieser kleine Verlag, ich habe den Namen fast schon vergessen, der unbedingt ein Buch von mir wollte, habe ich gesagt, okay, wenn Sie unbedingt ein Buch von mir wollen, ich sitze da gerade an was. Das heißt Shitbürgertum. Oh, ja, prima, lassen Sie uns treffen und so. Und dann spricht man, ja, haben Sie denn schon Textproben, schicke ich. Und ich meine, wer jemals einen Text von mir gelesen hat, weiß eigentlich, dass ich mich freue, wenn man Dinge klar formulieren kann. Also eine richtig riesige Überraschung kann es auch nicht gewesen sein.
Zumal der Titel Shitbürgertum ja eigentlich auch eine klare Sprache spricht.
Ja, finde ich, also hatte ich eigentlich auch gedacht, dass es eine gewisse selbsterklärende Qualität hat. Und dann gab es eben so einen Anruf, der so leicht irritierend war. Da ging ich aber, ich bin ja, wie Sie wissen, fränkischer Mann aus dem Volke, ganz einfach gestrickt. Als irgendwie so ein Anruf kam, ja, Paul Celan und Gruppe 47, das ist aber ganz schön philosemitisch, muss das so groß. Da habe ich zum ersten Mal so gezuckt, weil das Wort finde ich komisch. Und das ist ja eigentlich der Ausgangsbuch von dem Buch, zu sagen, was waren 45 Deutschland? Das ist für mich Paul Celan, die Todesfuge, da stehen wir. Und was passierte dann? Warum lief da so viel schief? Naja, und dann war das Buch praktisch fertig. Ich schicke das Manuskript ab und kurz vor Weihnachten bekam ich dann Post, so ein größeres Päckchen. Und ich habe gedacht, das ist jetzt ein Weihnachtsgeschenk vom Verlag, sicherlich für das brillante Buch. Und es war ein Ausdruck meines Textes, ermordet mit einem roten Korrekturstift und praktisch kein gedanklicher oder rhetorischer Stein blieb da auf dem anderen. Und dann war dem dazugelegt, beigelegt ein, wie ich finde, rührender Brief der Verlegerin, die gesagt hat, nee, und schwierig und so geht's nicht. Und da kam dann so ein grundsätzliches Befremden raus und ich habe das gelesen und habe gedacht, es kann ja wohl nicht wahr sein. Dann haben wir nochmal telefoniert und habe ich dann ganz freundlich gesagt, wissen Sie was, dann lassen wir es eigentlich. Und in der Sekunde, da kommt ja das Fränkische auch so raus, mach mal nicht, fällt aus, mache ich selber, wie wir in Nürnberg sagen, so wie der Markus Söder es auch immer so richtig sagt und tut, mach mal halt selber, ist mir doch wurscht. Und dann habe ich an dem Abend unterstützt von 2, 3 Freunden angefangen zu sagen, okay, mache ich jetzt bei Amazon und bin sehr glücklich über diese Entscheidung, bin mit 57 Jahren nochmal Unternehmer geworden und heute war in der Zeit eine große, mehr als eine halbe Seite, wo mein Buch mit dem von Robert Habeck gemeinsam rezensiert wird und da sieht man so schön David gegen Goliath mäßig oder auch so ein Lieblingsmotiv 300, Leonidas an den Thermopylen, so der kleine Ulf-Porschbuck-Verlag. Also schon, der Name ja schon eine Ironie ist. Und dann versus Vizekanzler, Grünen-Chef, Kanzlerkandidat, Kiwi, hunderte von Menschen in allen Apparaten und Stäben. Und wenn man den Text liest, kann man sogar so einen leichten Punktsieg für mein Buch da rausholen, bei all dem Fremdeln eines kultivierten Zeitredakteurs mit meinem Sound. Also die ganze Geschichte ist auch auf der Metaebene schon sehr unterhaltsam. Und hoffentlich, und wir sind ja bei R21, eine Ermutigung für das etablierte konservative und liberale Bürgertum, nicht mehr zu versuchen, den anderen zu gefallen und Applaus zu bekommen, ja, sondern einfach richtig ordentlich und selbstbewusst. Und natürlich, das ist ja das, was ich mit Andreas und Christine immer spreche, ich finde R21, wenn es eine Challenge gibt, kulturell moderner zu sein. Ja, und mein Buch sieht halt auch irre fresh aus, hinten drauf, macht kaputt, was euch kaputt macht und das Layout.
Tonsteine, Scherben.
So, genau. Und also, so, ich glaube, der Vibe-Shift, wie Neil Ferguson das gerade beschreibt, der führt zu so einer Art von Neugier und Interesse. Ich glaube, die Avantgarde des Westens denkt und schreibt so, aber es muss auch frisch rüberkommen in dem Sinne, oder was heißt rüberkommen, ist so ein Horror-Werber-Wort. Es muss eben so ganz authentisch, frisch, auch aus den Vibes der Popkultur und der Hochkultur und des Unternehmertums und der Start-up-Welt und Social Media kommen. Und wie das geht, hat ja gerade auch ein Teil des Trump-Wahlkampfs ziemlich virtuos gezeigt.
Auf Trump und die USA kommen wir sicher noch zu sprechen. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben einen kleinen Punktsieg in dieser Rezession gegen Habeck verbucht.
Ja, nicht Rezession, Rezension.
Rezession, stimmt. Da habe ich jetzt wahrscheinlich wegen Habeck dran gedacht. Bei Amazon haben Sie den Punktsieg auf jeden Fall sicher. Da haben Sie Platz 1 in den Verkaufscharts, Habeck Platz 8. Merkel Platz 5 übrigens. Freut Sie das?
Ja, also ich finde, die haben sich schon mal richtig doll verbessert. Es gab auch Zeiten, da war ich auf 1 und die waren auf 18 und 23. So, ich, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ist mir vollkommen egal. Mich amüsiert's nur, weil jeder, der weiß, wie Kiwi, war ja mal irgendwie so ein mutiger, rebellischer Verlag noch unter dem großen, alten, linken, wunderbaren Helge Malchow. Grüße an Helge, by the way, der mir immer, egal wie unterschiedlich wir auf die Dinge gucken, Rede und Antwort steht, wenn ich sage, sag mal, Helge, Heinrich Böll, Gruppe 47, Celan und so, also diese klugen alten Linken rutschen ja auch in solchen Verlagen raus und jetzt führt es natürlich eine irre moderne Frau, das ist dann die, die sich schwer tut, wie Till Lindemann und Rammstein und bla bla bla. Und so, und dass die natürlich so eine Art schwarz-grüner Staatsverlag geworden ist, wo dieses Bullshit-Buch von Angela Merkel, dieses wirklich lächerliche Freiheitsbuch.
Mit dem schönen Namen Freiheit, ja.
Ja, Freiheit, das ist echt Realsatire, ja. Sozusagen niemand in der Geschichte der Bundesrepublik hat so viel Schaden angerichtet mit der Politik wie Merkel. Mir tut's nach wie vor leid für den großartigen Guido Westerwelle 2009, 2013. Wie er sich von Frau Merkel, der Freundin aus dem Golf Cabrio oder Käfer Cabrio oder so, hat verarschen lassen. Aber So, und dann natürlich Habecks. Ich habe es wirklich versucht, den Bach rauf mal zu lesen, aber das ist ein so substanzloser Quark, ist nicht zu fassen. Also sowohl Habeck als auch Merkel, und das ist das Interessante und das ist die Chance für Liberale im Augenblick, das ist eine so saturierte, praktisch dekadente Ästhetik, gedanklich, wirklich ohne jede Frische, so ein wirklich so ein langweiliger, selbstgerechter Tümpel von Wörtern, die da so ineinander geschüttet werden. Und ja, natürlich freut mich, dass ich am eigenen Küchentisch zwischen Weihnachten und Dreikönig gewissermaßen Tag und Nacht gearbeitet habe. Ich hatte ja noch so eine interessante Erfahrung mit einem Elon Musk-Gastbeitrag in der WAMS. Also meine Ferien waren einfach jeden Tag 16 bis 18 Stunden arbeiten. Es tut mir sehr leid für meine beiden Söhne. Die sind immer cool und wir holen es jetzt nach und nach so nach.
Sie hätten ja wahrscheinlich genügend Angebote von anderen Verlagen gehabt, oder? Sie hätten das nicht machen müssen selber.
Ja, die Verlage kommen jetzt alle und die kommen weiterhin und da wird wirklich mit interessanten Konditionen gewedelt. Ich bin, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben Idealist, weil ich mich entschieden habe, ich ziehe das jetzt erstmal so durch. Und da werden echt interessante Summen auch mittlerweile jetzt so genannt. Und dieses Gefühl, und ich habe so viele Freunde, also ich bin aufgewachsen in einem linken Milieu und da waren meine Freunde eigentlich linke Medien-Heinis und Künstler und sogenannte Kulturschaffende. Und mittlerweile habe ich vor allem viel mit Unternehmern und Investoren und so zu tun und erlebe die A als wesentlich intelligenter und intellektueller, also by far. Und gleichzeitig ist dieser Moment des Unternehmerischen einfach, also ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich bin fertig und downloade das. Und 72 Stunden oder 80 Stunden später ist das da. Und das Buch, du guckst in die Charts und du siehst nach den ersten drei Postings, ey, so funktioniert Marktwirtschaft. Das ist ein Marktplatz der Meinungen, in dem Fall des Wettbewerbs. Im Buchhandel ist das ja nun wirklich, Deutschland ist ja zugemüllt mit sinnlosen Sachbüchern. Und dass dieses Buch praktisch ohne 1 Euro Marketing und ohne 1 Euro Vertrieb so an den anderen vorbeirauscht, gibt mir als wahrscheinlich Marktradikalen, so würden wahrscheinlich auch FDP-Leute auf mich gucken, schon ein grandioses Gefühl. Und ich habe zum ersten Mal, wie gesagt, ich bin ein Opi, mit 57 bin ich jetzt Ulf Posch Books Jungverleger und es fühlt sich einfach nur fantastisch an. Und ich kann verstehen, warum so viele Menschen, die Unternehmer geworden sind, diese Lebens- und Arbeitsform so lieben. Und meine Bewunderung für den deutschen Mittelständler, der seit Generationen sozusagen diesen Spirit in seinem Familienunternehmen fortführt. Ich fühle es jetzt zum ersten Mal. Ein 68er Sozi-Kind darf jetzt auch Unternehmer spielen. Und die Zahlen sind gut, die machen mir auch Freude. Das kann man ja auch mal sagen.
Sehr schön. Der Verlag hat, wie ich gelesen habe, gesagt, das Manuskript tendiere zu sehr in Richtung Polemik. Polemik habe ich jetzt mal gegoogelt, kommt ja vom griechischen Polemos und heißt eigentlich Streit. Die Streitkunst, die ist in Deutschland so ein bisschen in Verruf geraten. Ne? Das ist was, das wollen wir eigentlich nicht mehr.
Ich glaube, wir haben die dümmsten Intellektuellen im Augenblick, und ich muss hier so pauschal werden, jeder weiß, jede Pauschalisierung ist natürlich immer falsch und es gibt 5, 7, 9 Ausnahmen, ein paar erwähne ich ja auch immer im Buch. Aber wir haben die dümmsten Intellektuellen, wir haben eine Art, deswegen nenne ich es auch Shitburgertum sozusagen, eine machtgeile Aufmerksamkeits fixierte, huhu, ich bin Berater von Angela Merkel, da gibt es ja meine Lieblingsszene mit dieser Virologin, die den Mann aus der
Frau Brinkmann.
Ja, ich telefoniere gerade mit der Kanzlerin. Ja, die können mich jetzt nicht kontrollieren, Herr Schaffner. Ich bin die wichtige Virologin, ich telefoniere mit der Kanzlerin. Und in diesem Sound saß sie dann ungefähr gefühlt 40 Mal bei Anne Will und diesem modernen, progressiven, irre, klugen Frauen haben dann den Deutschen erklärt, wie schön es ist, wenn man alle Freiheitsrechte verliert in der Pandemie. Und so diese Art von Durchstellen einer moralischen Elite, die für sich alles rausnimmt und den Menschen möglichst viel nehmen will. Ich glaube, das kommt an ihr Ende. Und der Streit und das Buch ist eigentlich im Ton. Und da bin ich sogar meinen linken Freunden sehr dankbar. Also um jetzt, ich hoffe, ich das wird kein Problem für Adrian Kreie von der Süddeutschen, einem wirklich Freund seit Münchner natürlich. Sie merken, da gibt es immer eine süddeutsche Komponente in allem. Der gesagt hätte, ich verstehe gar nicht, wo da die Polemik sein soll. Und ich glaube, das heißt einfach, deren Vorstellung war eigentlich in verschiedenen Etappen seit 2015, wir haben beim Marsch durch die Institutionen unsere eigene geistige, intellektuelle Mediokrität ganz nach vorne gebracht. Leute wie Göbel, Kempfert, you name it. Und jetzt stellen wir unsere Forderungen, Verbot, Verzicht und so weiter, Lockdown jetzt, es ist für alle Platz, Refugee Welcome. So jeder moralische Appell aus diesem Shitbürgertum wurde ja durchgestellt. Und sie haben gedacht, dass man früher, hätte man mich wahrscheinlich noch entschiedener silenzen können. Und deswegen liebe ich Jeff Bezos und Amazon so. Und ich finde, Jeff Bezos kann gar nicht reich genug sein für sowas wie Amazon und jetzt hier Kindle by Demand. Geil. Ich bin sozusagen genau derjenige, für den solche Tech-Plattformen total Sinn machen. Ich brauche keinen Buchverlag mehr. Ich ziehe selber durch. Die können mich kreuzweise.
Sie haben jetzt die Virologin Melanie Brinkmann ja erwähnt, sozusagen als Beispiel für das Shitbürgertum, das Sie in Ihrem Buch skizzieren. Ich fand eine ganz brillante Satire in dieser Corona-Zeit dieses Milieus war diese Videoreihe Alles dicht machen. Und in der Reihe vor allem die eine Figur, die Nadine Dubois verkörpert hat, eine Frau, die in ihrer Altbauwohnung saß und beseelt von der Gewissheit, auf der richtigen Seite zu stehen, erzählte, ich bleib zu Hause und schütze damit mich und andere. Und das geht ja auch gut, weil der Lieferando-Fahrer bringt mir was Essen vorbei. Aber wenn der Lieferando-Fahrer dann am Wochenende seine kleine dunkle Mietskaserne verlässt und mit Freunden im Park sitzt, das finde ich dann doch sehr egoistisch. Und da mache ich dann vom Balkon aus Fotos und poste die auf Twitter. Fand ich voll auf den Punkt, hat diese Attitüde wirklich genial beschrieben. Übrigens eines der wenigen Beispiele, wo die deutsche Kulturszene mal subversiv war.
Ja,
oder Teile von
ja.
ihr.
Ich finde Dietrich Brüggemann, Jan-Josef Liefers, ganz, ganz beeindruckend auch. Und ich fand super, wie das Verhör von dem shitbürgerlichen ÖRR-Moderator, glaube ich, beim WDR, und wir einfach mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, ob es auch eine Nazi-Keule war, aber auf jeden Fall, man war gewissermaßen ein asoziales Subjekt. Also es ist ein totalitärer Ton gewesen. Und Jan-Josef Liefers blieb ganz ruhig und sagte, wissen Sie, den Sound habe ich zum letzten Mal 1988 in der DDR gehört, als man so mit mir gesprochen hat. Und wie bei allen elitär bourgeoisen kulturoligarchischen Situationen merkt man, dass diese Leute sich sehr sicher gefühlt haben. Und dieses Buch, auch deshalb der Gestus, das Flugblattartige, dass die Taz sich darüber zum Beispiel lustig gemacht hat, dass das aussieht wie eine Studentenarbeit, das Papier schlecht ist, wird in Polen gedruckt, so nach dem Motto Igitt. Ja. Und das ist so interessant, weil diese richtig stoßdumme Linke, die dümmste Linke, die es in der Geschichte der in Teilen ja großartigen heroischen Linken, dümmere Linke hat es noch nie gegeben, weil es einfach so eine breitgesäßige, etablierte, verbeamtete Linke ist, dass eine Taz gar nicht merkt, dass ich ihre Ideengeschichte, mehr verkörpere als sie selbst. Weil das Wesen der ersten Taz-Ausgaben, und ich hatte die große Freude und Ehre, ein paar der Taz-Gründer kennenzulernen. Lustigerweise, die Hälfte von denen ist politisch jetzt genau da, wo ich auch bin oder war da. Und zu sagen, ja, die Taz sah in ihren ersten Ausgaben aus wie eine Schülerzeitung. Aber das war egal, weil der Inhalt genau das Entscheidende war. Und mein Buch erinnert, es ist ja auch so im Vorvorwort, ich interessiere mich mehr für Godards Cinetracts 68, der gesagt hat, große Filme machen, forget it, ich will Flugblätter machen. Ich finde die Taz, als sie out of nothing einfach grassroots-mäßig so eine Zeitung gegründet hat, eine Alternativ, genauso, das ist mein Spirit, aber jetzt richtet sich's gegen dieses, wie gesagt, runtergewirtschaftete, intellektuell mittelmäßige, spießige, feige, ängstliche, opportunistische Milieu, zu dem eben auch die Taz geworden ist. Und ihre Kritik an mir wäre, und da sieht man, wie verrückt das ist, vielleicht die Kritik einer alten, verstaubten Welt vor 40 Jahren zur Taz gewesen. Totaler Switch.
Meine Ausgabe ist übrigens in Italien gedruckt, habe ich gerade nachgeschaut, also von Ihrem Buch. Und das Papier ist ganz wunderbar. Also druckt Amazon wahrscheinlich in verschiedenen Ländern. Ist ein paneuropäisches Projekt.
Ja, also ich bin ja super paneuropäisch und die Leute in Köln und Düsseldorf, die es mir geschickt haben, sagt, Mensch, meins wird in Frankreich gedruckt. Können wir festhalten, man druckt überall, nur nicht in Deutschland, weil es wahrscheinlich Gewerkschaft, Mitbestimmung, die Arbeits- und Energiekosten, da sind wir so, auch das ist ja ein Geschenk des Shitburgertums und ihrer grotesken Wirtschaftspolitik und das muss ich einfach mal loswerden, natürlich auch 16 Jahre Merkel, 4 Jahre FDP mit Merkel schwarz-gelb, nichts vorangekriegt, null. Und das Ergebnis ist halt des Versagens der gesamten bürgerlichen Mitte. Stehen wir jetzt da, 3. Jahr Rezession, 5 Jahre Stillstand, keine Hoffnung auf Besserung. Und die Zeitenwende hat vor einem Jahr in Davos stattgefunden mit der Rede von Javier Milei. So, und wir werden sehen, das ist der neue Westen, die Inauguration von Trump, Elon Musk mit DOGE. Das ist der neue Westen, Meloni in Italien. Und die Frage ist, was werden wir in Deutschland hinbekommen? Und nur damit es keinen Rechtsstrahl bekommt, die skandinavischen, die dänischen Sozialdemokraten, die norwegischen Sozialdemokraten. Es gibt verschiedene Ausspielungen dieser neuen, wehrhaften, pro-Freiheits-, pro-Marktwirtschafts-Regierungen. Und wir sind in Deutschland komplett lost.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja, die kulturelle Dominanz des Shitbürgertums hat die Gesellschaft gespalten, die wirtschaftliche Vernunft vertrieben, Unternehmer und Unternehmen vergrätzt. Jetzt geht es darum, den Kompass wieder zu reinigen. Sie sagen also, die momentane Wirtschaftskrise, die ist auch das Ergebnis dieser kulturellen Hegemonie dieses Milieus.
Ja, also wenn Sie Kinder haben, die...
Zwei Mädchen, ja.
Im Gymnasium Wirtschaft und Politik auch als Fächer haben.
Meine sind noch nicht so weit.
Und sie gucken sich an, wie Schulbücher aussehen. Übrigens auch im CSU, seit 1000 Jahren CSU regierten Bayern. Das ist einfach, und das hat mal lustigerweise ein Center-Left amerikanischer Newsweek-Korrespondent hat mal sich die Schulbücher angeguckt. Das ist einfach basically sozialistische Umerziehung. Das ist ungefähr so wenig Mitte wie die Geschichtsbücher im Gazastreifen, die UNRWA war verteilt. Ja, und dann können Sie mal sehen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, jeden Tag, jeden Morgen Deutschlandfunk, jeden Tag Tagesschau, jeden Tag Tagesthemen. Bis hin zum Tatort, wo dann Rechtsextremisten logischerweise Friedrich Merz zitieren, wo, und das ist ja auch schon untersucht worden, der Täter am meisten Unternehmer oder Manager ist. So, das ist eine, also wenn es nicht so öde und irrelevant wäre und alle vernünftigen jungen Menschen dann sagen, ja, drauf geschissen auf den ÖR, es gibt ja Netflix, Amazon Prime, schon wieder Amazon, Gott schütze Amazon, Es gibt iTunes und es gibt Spotify. Du kannst außerhalb des ÖRR leben, kulturell. Aber was wir da mit den Zwangsgebühren finanzieren, ist zu 85% Anti-Marktwirtschaft, anti-ökonomische Realität, die wird ja auch immer verdreht. Das ist so gewissermaßen, als wäre Marcel Fratscher der Intendant aller Sender. So. Rot-grüne Umverteilungsstaatspolitik. Das gibt's von morgens bis abends, jeden Tag, 24/7. Und wenn dann einmal in den Tagesthemen einer sagt, was für ein Schmarrn der Habeck da anrichtet als Wirtschaftsminister und Vizekanzler, dann kommen die Beschwerden der Grünen, dass man da eine Programmbeschwerde macht, weil die Grünen einfach und die Sozis hier auch davon ausgehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausschließlich dazu da ist, ihre vermeintlich anständigen Anliegen zu vertreten. Und ich habe das auch so am eigenen Leib erlebt, wirklich in einer bizarren Sache. Ich wäre einmal im Jahr so als eine Art Gruselshow, lädt man mich beim Deutschlandfunk ein in so einer Mittagssendung, die dann auch ein Podcast ist. Und da habe ich halt normal entspannt durchgeladen und hatte, Alter, darf man immer einen Überraschungsgast mitbringen. Und da habe ich beim ersten Mal damals André Melnik, mein Kumpel und Botschafter, eingeladen. Der hat das super gemacht. Beim zweiten Mal habe ich meinen anderen Kumpel aus Tübingen, nämlich den sogenannten Boris Palmer, eingeladen. Der hat es auch super gemacht. Und jetzt habe ich, nachdem ich im Deutschlandfunk diese Pro-Gaza, Pro-Hamas-Propaganda einfach wirklich widerwärtig fand, seit dem 7. Oktober, habe ich meinen Freund Ron Prosser gebeten als Überraschungsgast. Und dann haben wir einfach eine unterhaltsame Stunde gemacht. Und am nächsten Tag hat sich der Moderator dafür entschuldigt, gewissermaßen als Entschuldigung für die geschundenen Ohren, die gestern Ulf Poschert hier gehört haben, und hat dann in der Woche danach bei den 5 Gästen 4 Grüne gehabt. Und da hat dann jemand von den Grünen gepostet, endlich eine ausgewogene Gästezusammenstellung. Die merken es nicht mehr. Und es war ja auch in der Klimadiskussion Talkshows, ich habe das im eigenen Leib miterlebt, das war immer so 4 gegen 1 und der eine fährt dann vielleicht noch einen Sportwagen und dann bist du eigentlich schon Nazi-Keule, alter weißer Mann und so weiter. Nur, mein Glaube ist, es ist vorbei. Und es steht und fällt jetzt mit den bürgerlichen Kräften und R21 versteht sich als sowas. Ihr müsst jetzt halt was hinbekommen in euren Parteien, dass sich das ändert. Ich habe jetzt mal vorgelegt und habe sozusagen eine kulturelle Schneise gelegt, in der man dann hoffentlich eine vernünftige Wirtschaftspolitik machen kann, damit wir wieder mal mit 2-3% wachsen. Wir brauchen eine migrationspolitische Wende im schärfsten Sinne. Und wir brauchen ein radikales und wirklich brutales und brachiales Zurückschneiden dieser ja in NGOs, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Kirchen, die ja auch subventioniert sind. Also dieses Shitbürgertum muss man einfach breit diffanden.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja, der vorpolitische Raum muss von Steuergeldern bereinigt werden. Dort ist das Biotop des Shitbürgertums. Sie leben vom Geld derjenigen, die sie beschimpfen, verachten und zerstören. Das ist das, was Sie jetzt mit Defunden meinen, ne? Das Geld diesen Leuten wegnehmen. Haben die bürgerlichen Parteien das vernachlässigt? Haben sie vielleicht sich zu sehr, sagen wir mal, auf die harte Politik konzentriert, auf Wirtschaftspolitik, Innenpolitik, Außenpolitik und haben so den vorpolitischen Raum und vor allem auch den kulturellen Bereich vernachlässigt?
Ja, absolut. Also da merkt man halt auch, wie dumm die bürgerlichen Parteien waren. Also der Andreas Röder, wir reden da oft drüber und der sagt halt immer, es wird so weiterhin als Gedöns wahrgenommen. Und wenn man so dumm ist und glaubt, man muss Gramsci nicht lesen und verstehen, man muss gar nicht verstehen, wie sehr die gesamte Innovation die in Amerika gerade die Digitalisierung und AI vorantreibt, auch kulturell getrieben ist. Also Elon Musk, alle Gründer sind Science-Fiction-Fans. All diese Gründer sind in einer Kultur aufgewachsen wie der amerikanischen, in der es Helden gibt, Eigenverantwortung und so weiter. Und wir sind eigentlich so irgendwo zwischen DDR 2.0 und so einer verschämten Form von Individualismus, wie es in der Nachkriegszeit in Deutschland in der Bonner Republik möglich war. Und also diese Nachlässigkeit der Bürgerlichen rächt sich jetzt. Es ist aber nicht nur Nachlässigkeit, sondern viel schlimmer ist der Opportunismus. Angela Merkel, als sie mit ihrem Schmarrn nicht mehr weiterkam, hat gesagt, gut, dann nehme ich halt den Applaus der Grünen und der Journalisten, hat sich verabschiedet. Ich finde ja auch Teile der FDP, also wirklich ein Tiefpunkt. Und das sage ich als jemand, der mit Bauchschmerzen auch dieses Mal wahrscheinlich die FDP wählen wird, wie die letzten 1000 Jahre bei mir auch. Aber so mit dieser Abtreibungsvideo im Bundestagsgang da mit Short Dick Man und so weiter. Also da will man auch mal so ein bisschen frech sein wie die Grünen, kulturell nochmal 10 Jahre hinter der grünen Jugend zurück. Und das ist so peinlich, das ist so bitter. Und so eine Mischung, also die Opportunismus ist das eine, die Dummheit nicht zu wissen, dass Gramsci einfach das Role Model war für die Linken. Und es rächt sich. Im Jahr der, es kommt nochmal was Fränkisches. Und so der Oskar Schneider, also ich habe es dem Helmut Kohl immer gesagt, also wie Herr Bundeskanzler, wir müssen jetzt einmal Intellektuelle da in den Kanzlerbungalow einladen und so weiter. Und dann Kohl immer so, ah, Intellektuelle, die nerven noch nur und so. Und ich glaube, das war ein großer, smarter Move, dass Helmut Schmidt und Siegfried Lenz und Justus Franz, Willy Brandt und Günter Grass, obwohl Willy Brandt auch, das habe ich jetzt erst entdeckt, genervt war von Grass, weil der Grass nicht nur ein elender Antisemit war, sondern irgendwie auch so ein eitler Fatzke. Also Props nochmal an Willy Brandt, aber was sie immer gut gemacht haben bis heute, dass sie ihren kulturellen Machtapparat und ihren vorpolitischen Raum irre solidarisch begleiten. Und was ich gehört habe, dass die Goethe-Instituts-Chefin jetzt, dass sie sich praktisch selbst nominiert hat und die SPD durchgezogen hat. Also die haben sich überall mit Posten versorgt. Und auch da, das ist eine Ansammlung von langweiliger, spießiger, aus der Zeit gefallener Shitkultur, auch ästhetisch. Und das ist alles so low, da ist jede Rede von Donald Trump einfach so sein großes expressionistisches Theater in der Tradition von Brecht und Toller. Das ist wirklich, wir sind nicht nur wirtschaftspolitisch so ein Joke, unsere Energiewende ist ein Schreckgespenst, unsere Migrations, wir sind einfach eine Lachnummer. Und das Letzte, als ich in Stanford war und die großen Neocon-Intellektuellen getroffen haben, die sagen, es kann doch nicht sein, 19. Jahrhundert, wir verdanken euch alles in den Kulturwissenschaften, in der Philologie, wir verdanken, und was kann es sein, dass es so einen kulturellen Niedergang gibt? Und dieses verbeamtete Rebellentum, die auch scheußlich aussehen, deren scheußliche Wohnungen, deren scheußliche Filzkleider, deren scheußlicher Schmuck aus dem Dritte Weltladen, deren scheußliche, abgestandene Formeln vom Kirchentag. All dieses Zeug hat dazu geführt, dass man einfach so einen Typen wie Elon Musk in Deutschland, das gibt's einfach nicht mehr. All die guten Unternehmer und Investoren, und ich habe gestern Mittag gegessen mit einem guten Freund von mir, der sagt, die sind abgetaucht politisch.
Sie haben jetzt mehrfach Musk angesprochen. Kann ich natürlich nicht anders, als auch auf den Gastbeitrag zu sprechen zu kommen, den Sie bei sich in der Welt publiziert haben. Da wirbt Musk ja für die Wahl der AfD. Würden Sie das wieder machen, ihn einladen und so einen Beitrag schreiben lassen?
Absolut. Ich habe ihn jetzt gebeten, Kiesstärke FDP. Ich weiß nicht, ob er das schreiben wird. Nein, Quatsch, das war ein Witz. Also ja, ich finde, also nur der Reihe nach, diesen Tweet Only AfD can save Germany habe ich in einem Leitartikel scharf kritisiert. Damit nicht genug, weil ich hielt den Tweet und halte ihn bis heute für Quatsch. das habe ich dann auch bei uns im Fernsehsender Welt scharf kritisiert. Aber mich hat es schon interessiert, wie kommt er denn drauf? A, er ist ja in Deutschland, hat er 15.000 Arbeitsplätze geschaffen, er kennt Deutschland. B, ich habe noch nie jemanden erlebt, einen Amerikaner, der so sehr deutsche Kultur liebt. Ernst Jünger, Richard Wagner, Kraftwerk, Techno, Hammer, begeistert. Porsche 911, liebt deutsche Engineering, deutsche Kultur. Und so, aber mit der Innenpolitik der Deutschen hat er es nicht so, weil dass er sich nicht dafür interessiert hat, dass die AfD zum Beispiel in Brandenburg ihn ja gar nicht gerne hatte mit Tesla, hat ihn nicht interessiert. Und der Text, sagen wir mal so, ich habe schon schlauere Sachen über die AfD gelesen als das. Und sagen wir mal, dieser Space mit Alice Weidel, also ich glaube für die AfD eher ein Desaster als eine echte Hilfe. Kurzum, Meinungsfreiheit heißt, auch sowas zu drucken. Mein Kollege Jan-Philipp Burgert, mein Nachfolger als Chefredakteur, ich bin jetzt Herausgeber der Premium-Gruppe Welt, Politico Business Insider, ich finde, Jan-Philipp hat das super bei uns eingeordnet, warum wir eben als Marke nicht glauben, dass wir die AfD für die Lösung der aktuellen Probleme für die richtige Antwort halten. Also ja, aber die Diskussion darüber hat ja wieder gezeigt, wie komplett verpeilt insbesondere auch die Medienlandschaft ist, weil sie in diesen lächerlichen Diskussionen bis hin zur Neujahrsansprache von Bundeskanzler oder Bundespräsident, ich weiß gar nicht, alle auf diesen Text eingegangen sind, wo wir sagen, ey, wir haben echt ganz andere Probleme als ein Text in der Welt am Sonntag. Also ich finde auch wichtig, was wir machen. Und ich war auch sehr stolz über das Riesenfoto von mir im Spiegel in so einer Vier-Seiten-Geschichte. Es war ein gutes Foto, sah echt gut aus. Und der Name immer richtig geschrieben. Und die komplette Dämonisierung dessen, was ich da mache, ist für mich nur noch so humoresk als Realsatire von Journalismus zu verstehen. Aber können wir jetzt einfach so weitermachen, bis uns das komplett um die Ohren fliegt?
Die Frage ist ja, wir merken, der Zeitgeist, der schwingt weg vom linken, grünen Spektrum. Schwingt er in die Richtung, die jetzt Musk auch hier propagiert, AfD in Deutschland, Nigel Farage in UK, oder gibt's bürgerliche, liberale, konservative Kräfte, sagen wir mal, Mitte rechts, die das auffangen können, die das für sich nutzen können?
Nee, ich verstehe mich ja als radikale Mitte, ohne links oder rechts. Das Buch ist ja witzigerweise vom Gestus eigentlich ein linksradikales Projekt. Also selber gemacht, autonomes Denken, autonomes Handeln, selbstbestimmt, unentfremdet. Also so ein bisschen enttäuschend, deswegen war ich von der Taz besonders enttäuscht, dass niemand sieht, dass das ja im Grunde genommen bis in die Rhetorik ein Mimikry ist, dessen, wo sie herkommen. Aber es ist eben, weil die Linke komplett verblödet ist, strunzend dumm. Und die linken Intellektuellen bis hin zu den Rebellions-OPs, die überall noch auf Ebert-Stiftung und Heinrich Böll-Kongressen rumhüpfen, immer derselbe Müll, ohne eine Lernkurve, so bla 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 bla. Also ich finde so beeindruckend weniger das, was wir in Deutschland machen. Da finde ich mein Buch eigentlich, hat jetzt mal einen Punkt gesetzt. Und deswegen bin ich erstmal optimistisch, dass mein Buch so erfolgreich ist. Freut mich sehr und nehme das als Zeichen, aber ich hoffe, ein paar Leute kommen jetzt auch mal aus der Deckung und hören auf mit ihrer betulichen Sachbuchrhetorik, so die Dinge so, jo, jo, und jetzt sehen wir es ein bisschen anders. Also ich glaube, da ändert sich was, aber die Bürgerlichen müssen sich auch mehr anstrengen.
Die Bürgerlichen müssen sich mehr anstrengen, damit sozusagen das Pendel nicht dann aufgefangen wird von den extremen Kräften? Damit sie profitieren von diesem Shift im Zeitgeist?
Ja, also ich meine, was Elon Musk natürlich auch nicht liest, ist, was die in Schnellroda denken. Und die hassen die Libertären.
Ja klar, und die Amerikaner.
Die hassen die OGE, die hassen auch Axel Springer. Ne? Also ich lese ja so viel wie möglich. Und man muss sagen, das Niveau dieser Bücher ist in Teilen exzellent. Also das Schlimme daran ist, also wenn man es schlimm nennen will, ein Benedikt Kaiser, oder auch Martin Sellner hat in Teilen in der Argumentation mehr drauf als die Vorturner der Linken, die auf Republika eine abgestandene Misttour nach der anderen sozusagen einem johlenden Publikum präsentieren.
Ich habe jetzt Caroline Emke vor Augen.
Auf dem OMR-Festival. Also jemand wie Benedikt Kaiser muss man schon lesen. Und der hat jetzt auf Twitter angekündigt, er wird mein Buch verreißen, obwohl er es unterhaltsam findet. Aber natürlich, echtes geiles Zitat, abartig. Freue ich mich natürlich. Ich finde auch so, Ex-Neonazis dürfen meine Texte abartig finden. Aber zu sehen, wie die sich mit auch linker Theorie auseinandergesetzt haben. Der hat sein Adorno gelesen, der hat sein Marx gelesen, der hat sein Trotzki gelesen, der hat sein Gramsci gelesen. Also da muss man so sagen, die sitzen da wahrscheinlich irgendwo in der ostdeutschen Provinz. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht viel andere Sachen zu tun. Aber das muss man ernst nehmen und da müssen sich auch die saturierten bürgerlichen intellektuellen Milieus fragen, ob sie da jetzt nicht auch einen Gang zulegen. Ich tue mich jetzt so leicht und man merkt ja, ich habe so einen kleinen Schwips vor Begeisterung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Und die E-Mails, Herr Hagen, die ich in den vergangenen Tagen bekommen habe, das ist so, also wirklich geflutet, LinkedIn, Instagram, Twitter, E-Mail, Facebook, kann man da auch einsehen, das ist wirklich rührend. Die Leute haben drauf gewartet. Da ist ein Riesenmarkt, der wird nur nicht bedient. Die Schnellroder-Jungs bedienen so eine kleine Nische. Und ich habe gesehen, dass, nachdem ich gestern bei Paul Ronsheimer im Podcast war, habe ich nochmal gesagt, die Brandmauer kommt ja von der AfD. Und habe dann gesagt, dass so Leute wie Helferichter aufgestellt werden, ist ein Zeichen, dass die AfD eine Brandmauer baut und nicht die CDU. Und ich bin sehr dankbar, dass sowohl Helferich und da auch Kaiser dann sagen, ja, Poschert hat recht, wir wollen mit der Scheiß-CDU nichts zu tun haben. Und das, wenn man das mal akzeptieren würde, dann würde man auch die Diskussion nicht so bescheuert führen wie hier um die Brandmauer, sondern deutlich zu machen, das müsst ihr mit der AfD ausmachen. Und gleichzeitig muss die Union sich überlegen, wie kann sie dann die AfD spalten und vor sich hertreiben. Aber wenn ich mir die Union gerade angucke und ihren ängstlichen Wahlkampf, das ist einfach entsetzlich.
Sie wirken in dem Buch, korrigieren Sie mich, wenn der Eindruck täuscht, recht unversöhnlich und auch, Sie scheinen keine Hoffnung mehr zu haben, dass es mit einer Reform hinzubiegen ist, sondern so nach dem Motto, was auch hinten drauf steht, macht kaputt, was euch kaputt macht, Sie wollen die totale Disruption, oder?
Ja, 100%. So viel.
Also Nietzsches aktiver Nihilismus, Schumpeters kreative Zerstörung. Sie wollen erstmal kaputt schlagen.
Ja, so viel wie es geht. Also so.
Ist das noch bürgerlich oder ist eigentlich revolutionär, oder?
Ja, ist aber das Bürgertum, das vergisst das Bürgertum immer, weil es auch das Bürgertum kennt seine eigene Geschichte. Dass die Taz nicht weiß, dass sie mein Rebellenprodukt war, das ist armselig. Aber es ist halt so, weil sie alle dann zwei Wochen später von der Antonio Amadeo Stiftung 300 Euro kriegen, wenn sie irgendeine Shit-Diskussion moderieren. Ja, und dann schreibt man halt so, wie man so, oder man will in Bellevue eingeladen werden für XYZ. Ja, man ist halt so ein Mitmacher untertan von allem Möglichen. Und dann schreibt man so. Die Bürgerlichen müssen sich darüber im Klaren werden, dass es das Bürgertum gerade in Deutschland in der Form nur gibt, weil es 1848 gegeben hat. Und ich finde ja auch die Gemeinsamkeit der Linken und der Liberalen seit 1789. Also ich finde, das Bürgertum ist nur dann stark, wenn es weiß, dass es eine revolutionäre Kraft haben muss. Und auch hier US-Wahlkampf.
Ich hatte in meinem vorletzten Podcast hatte ich Frank Ammeyer zu Gast und der sagt, es gibt in Deutschland ein gebrochenes Bürgertum, eben weil 1848 gescheitert ist.
Ja, stimmt. Und ich finde noch schlimmer, dass die These mache ich ja auch im Buch auf, dass die Freiheitsliebenden nach 48 gesagt haben, ich glaube, Deutsches können wir vergessen. Wir gehen nach Amerika. Wir haben sozusagen genetisch einen Genpool der Freiheitsliebenden verloren. Das Bürgertum muss revolutionär sein und diese Unerbittlichkeit und diese Ermutigung, möglichst viel kaputt zu machen, ist natürlich eine Reaktion auf dem Wissen oder das Reagieren auf die Gewissheit darauf, dass es nicht passieren wird. Ja, also wenn ich so schreibe, das habe ich ja auch mit Paul besprochen, also wenn ich sage mehr Milei und Maskwagen, dann weiß ich ja, wenn auf dem nach oben offenen Freiheitsindex Milei bei 100 steht und die FDP bei 0,27, dann sage ich ja, ey, bitte macht Milei, aber ich freue mich schon, wenn die FDP nach Milei dann bei 0,94 steht. Das ist deprimierend und ich finde es auch schade, dass die FDP da nicht mutiger ist und dass Christian Lindner dann eher zurückgerudert ist, nachdem er das alles Richtige, dass Friedrich Merz bei Maischberger auf über Lindner, Musk und Milei gleichzeitig herfällt. Das ist alles so armselig und traurig und auch frustrierend, weil das Tolle am marxistischen Weltverständnis ist, dass Marx was ganz Grundlegendes im 19. Jahrhundert verstanden hat, dass durch die Veränderung der Produktionsmittel sich die Weltanschauung verändert. Also dass die ökonomische Basis definiert, was im Überbau so vorstellbar ist und was nicht. Und die Logik der Reformen, und das war ein Verdienst von Rot-Grün und nicht von Schwarz-Gelb, beschämenderweise.
Agenda 2010.
Ja, das war ja sozusagen Reagieren auf eine Veränderung der Ökonomie in der Globalisierung. Es war im Grunde genommen eine Mischung aus Thatcherismus, Tony Blair, 94 Bill Clinton, 92 It's the Economy Stupid, so in Deutschland wie immer, wir sind ja immer 10 Jahre hinterher politisch, war das ein Reagieren darauf. Jetzt haben wir eine Disruption in den Produktionsmitteln. Also mein Buch ist ja selber Produkt genau dieser Disruption. Und wir haben ein politisches System, wir haben eine Parteienlandschaft, die kommt eigentlich aus den 50er Jahren. Bis auf die Grünen. Ich glaube, die Grünen sind so eine Mischung aus Heidegger 1932 und 68. Also sie sind irgendwie eigentlich auch keine moderne Partei, eigentlich eine der reaktionärsten Parteien. Und so sind wir eigentlich politisch überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit. Und die AfD ist natürlich auch eine strukturreaktionäre Partei. Und insofern gibt's diesen Moment der dringend notwendigen Disruption nicht. Und da kann ich einfach nur, ich bin sozusagen wie so ein kleines Mainzelmännchen, das in so einen riesigen Steinbruch geht und sagt, bevor ich jetzt nur rummotze, fange ich halt an der Stelle Dinge zu, wie heißt es, statt kaputt machen, zu dekonstruieren, aber der Rio Reiser Spruch und übrigens auch, wenn man diesen Song mal hört auf Spotify, wie Reiser das singt, diese Impertinenz, das ist grandios und dieser Zorn und so, das fühle ich so sehr und es geht dann weiter mit Johnny Rotten bei den Sex
Iron. Der Song wäre übrigens ein Paradebeispiel für das, was der Verfassungsschutz jetzt im Blick hat, Delegitimierung des Staates. Ich hatte meinen letzten Podcast mit Josef Franz Lindner, dem Verfassungsrechtler, zu diesen Themen und Meinungsfreiheit im Netz. Da werden ja heute die Grenzen auch anders gezogen als noch damals.
Ja, also ich bin ja auch gespannt, ob mir das irgendwann jemand, also ich fände ja herrlich, wenn eine grüne Regierung mich anzeigt und ich mich wegen Rio Reiser auf dem Cover juristisch wehren muss, dann wäre, das wäre dann der Full Circle, ja, und würde ich meinen geschätzten Kollegen Steinhöfel anrufen, da würden wir freudig in die Schlacht ziehen. Nee, aber die Geste, es muss ermutigen, weil gucken Sie, ich bin liberaler geworden aus einer linken Familie, weil ich gemerkt habe, am Ende habe ich die Befreiungsidee und die Emanzipationsidee, die ja in dem linken Denken immer federführend war, als es zu Recht diese Kämpfe für Menschenrechte, für Gleichberechtigung der Frauen zum Beispiel, dann später der Schwulen, das sind ja alles wunderbare liberale Prozesse, ja. Und kein vernünftiger Liberaler würde an irgendeiner Stelle da irgendwas infrage stellen. Und das gewissermaßen Linke und Liberale einen langen Weg zusammengegangen sind, bevor sich dann getrennt haben. Und jemand wie Javier Milei, also dass die Linke auch so dumm ist aktuell, wenn man Milei und Rotbart und so liest und Anarchokapitalismus, worum es da geht, da ist so viel praktisch linksradikalste Theorie und auch Ideal drin, dass sie blind geworden sind für den Teil, der uns da ideengeschichtlich verbindet. So, und ich nehme das alles so wahr und ich bin da ganz einfach. Wenn man mich in einen Käfig sperrt, gedanklich, lebensweltlich, sozial, in der Sekunde reagiere ich, ganz physisch sogar. In der Sekunde beginne ich mit Ausbruchsfantasien und Ausbruchsenergien. Und ich fand es so sozial klaustrophobisch. Corona hat mich radikalisiert. Die triste Wendung des Aufbruchs. Ich habe gedacht, Mensch, Klimapolitik, da macht man mal, denkt man mal, marktradikal, wie geht Nachhaltigkeit und so. Alles ist gescheitert, weil man immer wieder an dieselben Gatterstäbe kommt. Und ich reagiere wirklich ganz, also ich somatisiere, würde wahrscheinlich ein Psychologe sagen, mir wird schlecht und bevor ich irgendwas mache, was meiner Gesundheit abträglich ist, dann gebe ich diese Aggression gegen das Freiheitliche einfach zurück. Das ist ein Befreiungsschlag und es soll motivieren. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Buch noch nicht haben, sollen es nicht nur kaufen, sondern mehrere kaufen, weiter verschenken. Das ist sozusagen ein Pamphlet eines Befreiungsschlags, das deutlich macht, dass ein anderes, freies Deutschland möglich ist.
Sie sprechen im Buch ja auch von Freiheitsneid. Das ist eine Triebfeder des Shitbürgertums. Und Aufstiegsneid. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich habe meine Doktorarbeit in New York geschrieben und war immer viel und bin immer viel in den USA. Und ich liebe Amerika und ich liebe eine neidfreie Gesellschaft. Und da, wo es Neid gibt, ist es eigentlich nur sozusagen ein Virus, der aus Europa kommt, die Amerikaner an sich. Wenn du es was geschafft hast, wenn du erfolgreich bist, ey, die feiern es ohne Ende. Und übrigens auch die sogenannten Liberals.
Also die dortigen Linken.
Ja, genau. Ja, also ich war bei Vanity Fair in New York 2005. Graydon Carter, einer der publizistischen Rädelsführer gegen die Bush-Regierung. Natürlich Multimillionär, wie so viele, die ich da kennengelernt habe. Die ganz Reichen sind alle Liberals in New York. Das ist übrigens auch eine interessante Spur, warum die so auf Trump gucken. Aber wenn ich Graydon erlebt habe, wenn einer seiner Autoren oder Fotografen da einen Erfolg hat, Buch ist ein Erfolg, Film ist ein Erfolg, Ausstellung ist ein Erfolg. Es gibt keinen großzügigeren Menschen. Also für ihn ist so, you made it, ey, congrats, this is amazing. Und einfach so, ey, du hast was geschafft, ich feiere dich einfach 1000%. Und diese Erfolgskultur macht Amerika so wunderbar. Und das Neid ist, das ist das ekelhafteste Gefühl von allen Gefühlen, die man in Deutschland. Ich finde sozusagen die deutsche Neidgesellschaft, das ist so erbärmlich und natürlich beneiden die Unfreien heimlich die Freien und die es geschafft haben, mit eigener Leistung aufzusteigen. Also diese Art von Missgunst in der Form, gibt ja das Wort Schadenfreude auch nur im Deutschen so, das ist schon eine typisch deutsche Beschissenheit, die einen wirklich die ist mir nicht nur fremd, sondern wenn ich auf sowas stoße, meide ich das. Genauso wie mich Leute einengen wollen, ja, so kannst du nicht reden oder das darfst du nicht. Ich fliehe Milieus wie diese, ich vermeide soziale Situationen wie diese. Ich lebe in einem viel zu großen Haus, weil ich ertrage Enge nicht mal mehr im topografischen, architektonischen Sinne. Ich brauche Platz und Freiheit und helfe allen Menschen, die das auch so sehen und wünsche, dass da in Deutschland wir wieder zurückkommen. Es gab ja diese großen Momente der Freiheit, auch in der Weimarer Republik, die goldenen Jahre. Das muss man sich angucken. Es gab in der Bonner Republik Freiheitsmomente, die beeindruckend waren. Es gab ja auch 68 Momente der Freiheit. Ich finde zum Beispiel die unspießige Sexualmoral wird zweimal mit der gleichen Pen, gehört es zum Establishment. Das ist heute für die Linke Horror. Ja? Und die Kommunen mit ihrem, da wo es schön war, wahrscheinlich in ihrem totalen Freigeist, erstmal ja ein geiler Lebensentwurf zu sagen, jeder macht, wie er denkt, und waren ja auch so Popstar-mäßig, haben sich gut vermarktet. Das war eigentlich ein super, da war auch libertärer Spin dabei. Ne? Gab so ekelhafte Antisemiten wie Kunstmann und so, aber so mal das Grundkonzept, wir wollen freier leben als die Spießer, das ist doch geil, mache ich auch. Aber dass das jetzt gelandet ist beim Ferrari-fahrenden Herausgeber der Premium-Gruppe von Welt und Politico, das ist eigentlich auch ein Witz.
Stichwort Ferrari, Sie schreiben, die Shitburger, wenn sie dem Nachbarn das größere Auto neiden, dann kompensieren sie sozusagen dieses materielle zu kurz gekommen sein mit ja, einer moralischen Haltung. Ne? Also der Nachbar hat vielleicht als Unternehmer mehr Geld auf dem Konto, man selber distinguiert sich dann durch eine politisch korrekte Sprache, durch eine moralische Überlegenheit. Wie würden Sie denn, das ist eigentlich eine Frage, die sollte man am Anfang von so einem Gespräch klären, aber wir sind jetzt am Ende des Gesprächs und ich würde Ihnen nochmal gerne, dass Sie das kurz schildern lassen. Wie beschreiben Sie denn diesen Shitburger, wenn Sie es in 30 Sekunden tun müssen? Was zeichnet den aus? Woran erkenne ich den, wenn ich ihm begegne?
Oh Gott, also wer das wirklich wissen will, geht gleich nach dem Podcast hören zu Amazon und kauft das Buch und liest es. Ich würde es mal oberflächlich machen und ich bin jetzt mal gemein, die George Cross-Variante. Das Shitburgertum hat schmale Lippen, hat in jungen Jahren schon Magenfalten, trägt das, was nach mehr aussehen soll, als es ist, und hat einen Ton in allen Gesprächen, nimmt sich immer mehr raus, als ihm oder ihr eigentlich zusteht. Im Sinne von, man erlaubt sich eine Moral, die sie gar nicht finanzieren können. Man erlaubt sich ein Urteil, obwohl es intellektuell nichts gibt, was das trägt. Und man ist eigentlich gefangen in einer kompletten Anmaßung. Man ist eher ängstlich als mutig. Man ist eher opportunistisch als rebellisch. Man ist ständig darauf bedacht, dass einem möglichst viele Leute aus der eigenen Blase zustimmen. Und man ist noch bedachter, deutlich zu machen, von wem man sich von oben herab abgrenzt. Es ist ein ängstlicher, autoritärer Untertan, der einfach nur moderner lackiert ist. Der sieht so aus wie Katrin Göring-Eckardt oder diese neue Bündnis 90, die weißen Jugendvorsitzenden. Kotzblond und blauäugig und dann aber natürlich für Migration. Und die einzigen Jungs, die dort echt wissen, wie Migration geht, Cem Özdemir und der fantastische Omid Nuripur, werden immer wieder an den Rand gedrängt, weil das einfach eine Partei ist, die für Migration die dümmsten, idyllischen Voraussetzungen reklamiert, um dann konsequent migrantische Stimmen in der eigenen Partei sozusagen an den Rand zu drängen. Also diese Art von Verlogenheit und Doppelmoral ist beispielhaft. Und jeder, der im Supermarkt, im Straßenverkehr, auf Elternabenden, in der Nachbarschaft, wo auch immer, beim Bürgerbesuch in der S-Bahn, wo ganz laut erzählt wird, was man gerade gestern Kluges gelesen oder gehört hat, jeder kann die erkennen. Ich glaube, jeder hat ein Bild im Auge und Und diesem Milieu ist es zu lange zu gut gegangen und das Buch möchte, dass es denen künftig nicht so gut geht, indem man sie einfach defundet, wo es irgendwie geht. Und ja.
Ihnen also die öffentlichen Gelder wegnimmt.
Absolut. Können die alles machen, aber nicht mit Steuergeld.
Und wer es genauer wissen will, kauft und liest ihr Buch. Herzlichen Dank, lieber Herr Poschardt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch und bin gespannt, künftig auch von Ihnen zu lesen, sei es auf Twitter, in der Welt oder wo auch immer.
Vielen Dank, gerne. Danke für das Gespräch.
Und das war die 8. Folge von Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und noch mehr, wenn Sie ihn Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Informationen über unsere Denkfabrik finden Sie auf unserer Website www.denkfabrik-r21.de. Dort finden Sie auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und damit die bürgerliche Stimme im öffentlichen Diskurs zu stärken. Republik 21 ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein. Ihre Spende ist also steuerlich abzugsfähig. Ich bedanke mich herzlich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ihr Martin Hagen.